NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Elke Heidenreich liest den zweiten Abschnitt aus ihrem Essayband Altern. In der gestrigen Lesung am Beginn stellte sie sich die Frage, wie war mein Leben? Und bei dieser Frage kommt es auf die Herangehensweise an, positiv oder negativ. Nüchtern stellt sie fest, ihre Jugend war nicht schön. Es ist kein Wert an sich, jung zu sein. Alt sein hat Vorteile. Man macht sich über viele Dinge keine Illusionen mehr.
Man müsste noch mal 20 sein und so verliebt wie damals, heißt es in einer Schlagerschnulze. Bloß nicht.
Für die studierte Religionswissenschaftlerin Elke Heidenreich ist auch das christliche Heilsversprechen im Jenseits kein Trost.
Der Tod ist mir oft begegnet. Freunde starben, meine Tiere starben, Hunde, Katzen. Es wurde viel Abschied genommen. Und es gab immer Neuanfänge. Bis heute ist das so.
Sie glaubt, dass der Tod mit seiner Endgültigkeit dem Leben Struktur und Sinn verleiht.
Ennio Flaiano, genialer Drehbuchschreiber für Federico Fellinis Filme und ein italienischer Autor, dessen Werke mir so tröstlich nah sind, fragt, was bedeutet es schon, so viele Jahre gelebt zu haben, wenn ein einziger Tag uns begreiflich macht, dass uns nichts bleibt? Der Journalist Sven Kunze denkt in seinem Buch Altern wie ein Gentleman zeitnäher als an die Ewigkeit. Er schreibt, Unsterblichkeit mag ein Fernziel der Menschen sein. Die Wünsche meiner Generation sind vorerst noch bescheidener. Die beiden letzten bedeutenden Themen, die auf unserer Tagesordnung stehen, sind die Abschaffung der Einzelhaft als Folge der Pflegeversicherung und der Freitod als Menschenrecht. Bravo! Die französische Schauspielerin Fanny Ardant antwortete in einem Interview auf die Frage, ob sie das Altern als schwierig empfände. Ja, wir sind zum Tode verurteilt. Aber wir wollen uns doch nicht zur Guillotine schleppen lassen, sondern stolz und aufrecht hingehen. Nachrichten von Menschen, die ihr gesamtes altes Blut gegen junges austauschen oder die sich einfrieren lassen, um aufgetaut zu werden, wenn man mit der Unsterblichkeit ein bisschen weitergekommen ist, machen mich fassungslos. Warum können Menschen nicht akzeptieren, dass es irgendwann zu Ende ist? Es ist doch auch ein Trost, nicht ewig leben zu müssen. Die Endlichkeit des Daseins ist der Antrieb aus dem, was unser Leben ist, aus dieser Zeitspanne von 70, 80, ja, 90 Jahren, etwas zu machen. Mich hat das immer angespornt. Mein Leben ist eine Rohfassung, schrieb Ennio Flaiano. Wenn ich noch einmal neu anfangen dürfte, könnte ich einige Fehler ausmerzen. Aber der Charakter? Würde der mich nicht dazu führen, neue Fehler zu machen? Vielleicht subtiler? Solche der Überheblichkeit wie den, der mir jetzt gerade unterläuft, nämlich zu denken, man könnte ein Leben korrigieren? Das doch, wenn es einen Sinn hat, aber es hat keinen, gerade aus der Summe seiner spontanen und groben Fehler besteht. Unser Leben ist schließlich keine Generalprobe für irgendwas, das noch kommt. Es ist schon die Sache selbst. Mach was draus. Aber heute zielt alles auf Lebensverlängerung, auf ein Hinausschieben der natürlichen Grenze. Wir werden immer älter, weil Medizin und Hygiene große Fortschritte gemacht haben. Das bedeutet aber auch, dass wir unter Umständen die Gebrechen des Alters, den Verfall, die Demenz, länger ertragen müssen, weil unser Herz noch schlägt. Ist es das wert? Jeder muss sich diese Frage selbst beantworten. Ich erinnere mich noch glasklar an drei gewaltige, erschütternde Augenblicke in meinem Leben. Der erste Blick in einen Spiegel, das bin ich. Das erste Mal meinen Schatten auf dem hellen Boden wahrnehmen, der mir überall hin folgte. Ich habe ihn panisch abgewehrt. Und das erste Mal der Gedanke, es wird mich nicht immer geben. Das war spät. 1956. Ich war schon 13 Jahre alt und sah meinen Großvater sterben. Klar, dachte ich, der ist alt, der muss jetzt gehen. Und während ich an seinem Bett saß und merkte, wie ihn das Leben langsam verließ, kam mir zum ersten Mal der Gedanke, dass auch ich alt würde. Ja, schlimmer, dass auch ich höchstwahrscheinlich sterben würde. Es war, als würde eine kalte Hand mein Herz zusammendrücken. Es ist ein furchtbarer Gedanke, man schiebt ihn weg. Und erst im Laufe des Lebens verliert er seinen Schrecken und im Alter wird er auf einmal tröstlich. Ich denke jetzt an ihn als an einen Freund, im Sinne des wunderbaren Monologs, den der Tod dem Toren hält, in Hugo von Hofmannsthals Versdrama »Der Tor und der Tod«. Wirf dies ererbte Grauen von dir. Ich bin nicht schauerlich, bin kein Gerippe. Aus des Dionysos, der Venussippe, ein großer Gott der Seele steht vor dir. Dionysos, Gott des Weins, der sinnlichen Freuden, der Ekstase und Venus, Göttin der Liebe und der Schönheit. Und aus dieser Ecke, aus dieser mythologischen Familie kommt der Tod, der große Gott der Seele. Ich finde das immer wieder zum Weinen schön. So möchte ich ihn sehen, wenn er kommt, als einen großen Gott der Seele. Er wird mir sanft die Hand reichen. Ich altere mit Neugier. Siehe da, die Knie wollen nicht mehr. Ach, guck mal, ich höre mein Herz. War mir noch nie aufgefallen, dass ich ein Herz habe, das so heftig schlägt, wenn ich mich beim Treppensteigen anstrenge. Ich muss mich öfter mal setzen. Na und, setze ich mich eben. In der Zeitung las ich gerade, dass der komische Schwindel, der mich morgens beim Aufstehen manchmal befällt, harmlos ist und gutartiger Lagerungsschwindel heißt. Irgendwelche Kristalle im Ohr sind langsamer als ich, wenn ich aus dem Bett springe. Die müssen sich erstmal wieder setzen. Sollen sie, mache ich eben etwas langsamer. Ich kann hinter keinem Bus mehr herrennen und Schuhe mit hohen Absätzen tun mir auch nicht mehr gut. Ich verliere oder verlege öfter etwas und suche Brillen, Schlüssel, Portemonnaies. Noch öfter fällt mir ein Name nicht ein, nach dem ich gerade suche. Ich empfinde das nicht als Beeinträchtigung. Mit 17 war ich dafür so viel dümmer und wütender. Ich lache heute viel mehr und sehe schönen jungen Männern nach, die für mich nun unerreichbar sind. Aber es gab ja eine Zeit, da war das nicht so. Und ich hatte diese Zeit. Sie ist ohne jedes Bedauern vorbei. Und ich setze meine Brille auf und lese dann eben Liebesgeschichten, statt sie zu erleben. Es ist doch klar, dass der Körper, dass die Organe mit 80 nicht mehr so tadellos funktionieren wie mit 40 oder 50. Ja, man stellt sich darauf ein. Man macht ein bisschen weniger, ein bisschen langsamer. Aristoteles war der Meinung, dass der Körper seine Vollendung mit 35 Jahren schon erreicht hätte, die Seele aber erst mit 50. Wir schlafen schlecht im Alter. Wir liegen wach und grübeln. Ich habe mich mit anderen Alten darüber unterhalten, es geht allen so. Zwischen 3 und 5 Uhr in der Nacht liegen wir wach. Dagegen kann man etwas einnehmen, aber ich habe angefangen, diese Zeit zu nutzen. Ich zähle mir Dinge auf. In wie vielen Wohnungen habe ich schon gelebt? Weiß ich die Adressen noch alle? Wie viele Tiere hatte ich? Wie hießen sie? Oder ich sage mir Gedichte auf. Oder ich überlege, was ich in den nächsten 10 Tagen machen werde und in den letzten 10 gemacht habe. Und siehe da, plötzlich schlafe ich wieder ein. Und wenn man das Wachliegen nicht mit Qual und Makel behaftet, ist es doch eigentlich ganz schön. Nachts im warmen Bett, der Hund am Fußende, ja, ja, seid still, ihr Hygienefanatiker, der liegt da. Und draußen rauscht der Regen und ich höre das Käuzchen. Ich finde das gemütlich, beruhigend, friedlich. Schlafen kann ich auch am Nachmittag, wenn es sein muss. Ich bin ja alt, ich muss nicht um 8 zur Arbeit. Wahr ist aber auch, dass in diesen schlaflosen Nachtstunden die Ängste, die Sorgen größere sind, die Schmerzen auch. Wir spüren das Alter. Wir brauchen Kraft, ihm zu trotzen und es ins Positive zu denken. Die Selbsttäuschung funktioniert in diesen Nächten nicht, aber das ist genau richtig so. Und dann morgens weg damit und weiteratmen. Ernst Bloch hat in seinem Werk Das Prinzip Hoffnung den körperlichen Verfallsprozess beschrieben. Der Leib erholt sich nicht mehr so rasch wie früher. Jede Mühe verdoppelt sich. Die Arbeit geht nicht mehr so flink von der Hand. Wirtschaftliche Ungewissheit drückt schwerer als vorher. Aber, Prinzip Hoffnung, insgesamt zeigt das Alter wie jede frühere Lebensstufe durchaus möglichen spezifischen Gewinn. Einen, der den Abschied von der vorhergehenden Lebensstufe gleichfalls kompensiert. Na also, in jedem Alter verlieren wir etwas und gewinnen etwas dazu. In der Kindheit lernen wir die Welt kennen und verlieren nach und nach unsere unbefangene Anmut. Die Jugend lehrt uns die Schmerzen der ersten Liebe und die Veränderungen des Körpers kennen, schenkt uns aber auch die Kraft, damit fertig zu werden. Im Erwachsenenalter staunen wir, wie und was wir arbeiten können, verlieren aber unsere Leichtigkeit. Und so geht das immer weiter bis zum Alter, das, dazu komme ich gleich noch, sowohl seine Defizite als auch seine Zugewinne hat. Alles zusammen ist ein Kreislauf, der Sinn ergibt. Die Geburt eröffnet ihn, der Tod beendet ihn. Und doch, sagt Imre Kertész, muss das Leben ein großes Privileg sein, wenn wir es mit dem Tod bezahlen müssen. Simone de Beauvoir listet in ihrem 500-Seiten-Wälzer über das Alter die Eigenschaften auf, die im Alter ab- oder zunehmen. Nachlassen, schreibt sie, werden unter anderem Sehvermögen und Gehör, Wendigkeit, Gedächtnis, Eifer, Dynamik und, wunderbar, Umgänglichkeit. Ja, schön bockig werden ihr Alten. Dafür nehmen zu Geschmack, Regelmäßigkeit des Rhythmus, Konzentration, guter Wille und Disziplin. Irgendwer nannte als drei wichtige Begriffe für das Alter haben, lieben, sein. Was ist damit gemeint? Haben bedeutet, was auch Ernst Bloch mit der wirtschaftlichen Ungewissheit meint. Es ist wichtig, im Alter finanziell versorgt zu sein. Wenn nicht, kann es sehr bitter werden. Lieben, man braucht ein Umfeld von Freunden und Familie, von Gefährten, mit denen man soziale Kontakte pflegt und die zur Stelle sind, wenn es mal nötig wird. Und man schwärmt und begehrt weniger, liebt dafür verlässlicher. Sein, man definiert sich durch das, was man ist. Und das heißt auch, was man tut. Nur herumsitzen und auf den Tod warten und in der Zwischenzeit über alles jammern, was zwickt, und allen anderen die Schuld an der eigenen Misere zu geben, das kann es nicht sein. So wie wir uns als junge Menschen die Zukunft erträumen, so erinnern wir uns vielleicht im Alter die Vergangenheit zurecht und lackieren sie um. Und dann war auf einmal früher alles besser. War es nicht, böse Falle. Die Zukunft ist ja nicht irgendetwas Irreales. Sie wohnt in uns schon immer. Wenn man etwas tut, in Bewegung bleibt, sich vielleicht sozial engagiert, sein Leben strukturiert, dann wird aus dem bloßen Dahinvegetieren erfülltes Sein. Vorausgesetzt natürlich, man ist gesund. Wobei ich zu behaupten wage, dass sich mehr Krankheiten durchs Nichtstun als durchs Tun anschleichen. Man muss handeln und das neue Rollenfach Altern annehmen. Altern, sagt der französische Schriftsteller André Mauroy, ist eine ungute Gewohnheit, die ein beschäftigter Mensch gar nicht erst aufkommen lässt. Am Tag, als ich dies schreibe, lese ich in der Zeitung, dass Keith Richards, allem Drogenkonsum zum Trotz, 80 Jahre alt geworden ist. Er spielt immer noch Gitarre und wird als lebende Legende tituliert, auch so ein Klischee. Wieso Legende? Ein toller alter Mann in witzigen Klamotten, immer noch attraktiv und drahtig auf der Bühne mit Musik, die sein Beruf ist. Und der sagt, wer die Angst vor dem Alter überwunden hat, der kann es genießen. Er findet übrigens auch, ein Mittag- oder Abendessen ohne ein Glas Wein ist lächerlich. Sag ich doch. Ich kenne zwei wesentlich jüngere Frauen, die sich viel zu früh vorzeitig pensionieren ließen. Raus aus der Tretmühle hieß das. Das Alter genießen, Ruhestand. Ruhe wovor? Ruhe wozu? Es sind kluge Frauen, die jetzt da sitzen und noch 30 Jahre vor sich haben, von denen sie nicht wissen, wie sie füllen sollen. Die Schränke sind schnell aufgeräumt. Der Philosoph Peter Sloterdijk sagt, es sei dekadent zu vergessen, dass es ein Privileg ist, sich anstrengen zu dürfen. Und noch ein Gedanke. In den 30 Jahren von 30 bis 60 entwickelt sich unser ganzes Leben, Familie, Beruf, alles. Und dann kommen aber unter Umständen noch mal 30 Jahre, von 60 bis 90. Und da soll es uns glücklich machen, nichts mehr zu tun? Ich beneide niemanden ums Nichtstun. Auch Zipperlein stellen sich dann ja gern ein, wenn sonst nichts ist. Ich habe nie verstanden, wieso sich Menschen so sehr danach sehnen, endlich nichts mehr zu tun. Ich kann es mir natürlich vorstellen bei schwerer körperlicher Arbeit, die erschöpft und verbraucht. Aber in meinem Umfeld, unter Lehrern, Journalisten, Angestellten, unter Schreibtischtätern und Intellektuellen, soll es sinnvoll sein, endlich nicht mehr denken zu müssen? Wie soll das denn funktionieren? Es funktioniert ja auch nicht. Und die Frustrationen sind enorm und messbar. Aber das wäre schon wieder ein anderes großes Thema als das Altern. Ein Vergleich zwischen den Welten der Passiven, der Oblomovs, und denen der Handelnden. Wer ist auf der richtigen Seite? Und gibt es das überhaupt? Warten wir ab oder bestellen wir wie Voltaires Candide unseren Garten? Können wir uns, wenn wir alt geworden sind, endlich aus den Prägungen unserer Kindheit lösen? Ich glaube nicht, dass man gegen seine Herkunft leben kann, so wenig wie man gegen seine Epoche leben kann. Hilft es nicht schon, das zu wissen? Ich versuche nicht wehleidig zu werden. Natürlich tut der Rücken weh. Werden die Augen schlechter, wackeln die Zähne. Ja, was erwarte ich? Ich bin fest davon überzeugt, dass unser Bewusstsein, unser Denken unseren Alterungsprozess beeinflusst. Das Bewusstsein altert ja nicht, nur der Körper. Und wenn ich geistig beweglich bleibe, dann kann ich ganz gut damit fertig werden. Manchmal ängstigt oder sagen wir erschreckt mich die Geschwindigkeit, mit der sich alles ändert und bewegt. War das früher auch so oder bin ich langsamer geworden? Die 83-jährige Schauspielerin Edith Klever hat gesagt, ich kann diese skrupellose Geschwindigkeit um mich herum nicht mehr aushalten. Skrupellos, weil nichts mehr wichtig ist, nichts bleibt, nichts zu Ende gedacht oder getan wird? Ich gebe mir Mühe zu reduzieren und mich zu konzentrieren, nicht die ganze Zeitung ungeduldig durchzublättern, sondern einzelne große Artikel in Ruhe ganz fertig zu lesen. nicht im Fernsehen herumzuzeppen, sondern einen Film, eine Dokumentation zu Ende anzusehen, ohne dabei zwischendurch aufs Handy zu gucken. Ein Buch fertig zu lesen, ohne zwischendurch tausend andere Dinge zu erledigen. Einfach sitzen und lesen, stundenlang. Mich hinzusetzen und ein Konzert im Radio bis zu Ende anzuhören, ein Glas Wein dazu zu trinken, den Hund auf dem Schoß. Ruhe in eine Welt zu bringen, in der es keine Ruhe mehr gibt. In einer aus den Fugen geratenen Welt meine eigene wenigstens zu strukturieren, das kann helfen. Struktur ist und war immer ein ganz wichtiger Begriff für mich. Und auch wichtig ist, nie bitter zu werden über Fehler, Verpasstes, falsche Entscheidungen, seltsame Entwicklungen. Ändern kann man es nicht mehr, nur akzeptieren. Mir fällt der unfassbar traurige Satz ein, den der alte Komponist Camille Saint-Saëns zum Schriftsteller Romain Rolland gesagt hat. Er hat gesagt, ich bin die Zukunft gewesen. Ja, war alles andere denn nichts? Ich lese interessiert, wie Autoren, die klüger sind als ich, über das Alter schreiben. Seneca, Schopenhauer, Montaigne. Montaigne bezeichnet das Alter als den letzten und zweifellos schwierigsten Akt im Schauspiel des Lebens. Finde ich nicht. Schauspiel vielleicht schon. Aber was soll an so etwas Natürlichem schwierig sein? Wir sind doch ein Leben lang darauf zugegangen. Seneca sagt, das Alter ist eine unheilbare Krankheit und selten ist derselbe Mensch glücklich und alt. Finde ich nicht. Ich kenne sehr glückliche Alte, ich gehöre selbst dazu. Glück heißt ja nicht über Tische und Bänke springen. Es ist eher eine zufriedene Heiterkeit. Und schon gar nicht ist das Alter heutzutage eine Krankheit. Schopenhauer ist da schon eher mein Mann. Er sagt, man muss nur hübsch alt werden, dann gibt sich alles. Von Philip Roth wissen wir, dass er das Altern als ein Massaker empfand. C.S. Notebohm, der über 90-jährige große Europäer, sieht es eher gelassen, findet aber, solange man in der Welt ist, geht sie einen auch an. Und Joan Didion schreibt, ein Arzt, mit dem ich gelegentlich spreche, behauptet, dass ich mich nur unzureichend auf das Alter eingestellt habe. Falsch, möchte ich sagen. Eigentlich habe ich mich überhaupt nicht auf das Altwerden eingestellt. Ich auch nicht. Ich habe nie darüber nachgedacht und plötzlich war ich 80 und muss seither furchtbar schnaufen, bis ich die 35 Treppenstufen hoch zu meinem Arbeitszimmer unterm Dach komme. Aber noch geht es. Und wenn nicht mehr, wird sich eine Lösung finden. Ich denke darüber im Moment noch nicht nach. Ich zitiere nochmal Joan Didion aus ihrem Buch »Blaue Stunden«. Sie schrieb es mit 77 Jahren. Ich gab mir das Versprechen, dass ich in Schwung bleiben würde. Im Grunde hatte ich keine Ahnung, was passieren würde, wenn ich den Schwung verlöre. Im Grunde hatte ich auch keine Ahnung, was ihn ausmachte. Ich habe auch keine Ahnung, aber ich denke, in Bewegung bleiben ist gut. Nur die schweren Schuhe ruhig endlich ausziehen und schon mal ein bisschen Gepäck abwerfen. Das schöne Bild mit den schweren Schuhen habe ich aus der atemberaubenden Rhône-Saga von Pierre Imhasly. Er schreibt übers übermütige Jungsein, man soll doch unbedingt tanzen, aber die schweren Schuhe dabei anbehalten. Also er meint nicht abheben. Im Alter, finde ich, darf man die schweren Schuhe ausziehen. Man hat es begriffen. Man ist den Weg bis hierher ja in ihnen gegangen. Und man hat reichlich getanzt. Ich finde nicht, dass das Alter ein Gegner ist. Eher ist es die Zeit, die ablaufende, die so schnell verrinnende Zeit. Albert von Schirnding schreibt in seiner Betrachtung »Alter Mann, was nun?« Denn die Zeit ist ein Sturm, den wir nur an seinen Verwüstungen erkennen. Ich bin mit Disziplin einigermaßen in Schwung geblieben. Das war nicht immer leicht. Für mich nicht und für mein Umfeld nicht. Nicht alle um mich herum konnten mir in diesem Schwung folgen. Zu viel Energie wirkt ja auch bedrohlich. Meine Umgebung fühlt sich von meinem Tempo und meinem Arbeitspensum manchmal erschlagen oder zumindest bedroht. Aber ich verlange es ja auch von anderen nicht. Ich verlange es von mir und zahle den Preis dafür. Erschöpfung und oft eine gewisse Einsamkeit. Aber was soll ich machen? Ich fühle mich einfach noch sehr lebendig und meine Arbeit macht mir immer Freude. Mit 80 sollte man mehr an die Gegenwart denken. Vor der Vergangenheit muss man sich mitunter hüten, alten Kummer schlafen lassen. Und die Zukunft ist eh nur noch eine vage Option. Die kommt von allein und schnell. Und dann werden wir schon sehen. Aber wahr ist, unsere Zukunft wird in großen Teilen von unserer Vergangenheit bestimmt. Es hängt schon zusammen, alles, das ganze Leben. Und darum stimmt der Gedanke, dass es nicht wichtig ist, wie alt man wird, sondern wie man alt wird. Oscar Wilde, der es gar nicht wissen konnte, weil er nur 46 wurde, behauptet, Das Alter sei die Rumpelkammer des Lebens. Ich finde, das Gegenteil ist der Fall. Man mistet ja aus. Sachen, Vorhaben, Träume. Man trennt sich unter Umständen auch jetzt noch von Menschen, die einem nicht mehr gut tun. Ich gebe zu, mich in meinem Leben immer wieder und oft auch rücksichtslos von Menschen getrennt zu haben, die mich zu sehr anstrengten und mir, ja, nicht mehr gut taten oder mich fatal unterforderten. Ich habe sozusagen entrümpelt. Familie, Ehemänner, Freunde, meist die, so nennt es der italienische Schriftsteller Dino Segre, der unter dem Pseudonym Pettigrilli schrieb, die kleinen Sparer des Gefühls, die engen, die niemals leidenschaftlichen, die, die nie besinnungslos geliebt haben, als ging es nicht um Leben und Tod, die, die nie begriffen haben, dass es immer um Leben und Tod geht. Ich musste weg von ihnen, um zu überleben. Ich wollte keine seelische Rumpelkammer haben. Rumpelkammer des Lebens impliziert, dass das Alter nichts wert ist. Ich finde diese Zeit jetzt, in der ich immer noch lebe und jeden Tag Wein trinke, spazieren gehe, Freunde treffe, wunderbar. Das lasse ich mir doch von ein paar Defiziten nicht verderben. Und ich weiß auch, dass uns nicht das glücklich macht, was wir besitzen, sondern das, was wir loslassen können. Aber wie lässt man los? Was mache ich zum Beispiel mit rund 50 Leitsordnern auf dem Speicher, in denen private und berufliche Korrespondenzen aus dem Vor-Mail-Zeitalter abgeheftet sind? Jahr für Jahr. 1970 bis Mitte der 90er Jahre, A bis Z, darunter Briefe von Politikern, Schriftstellern, Schauspielern, von berühmten Menschen. Vielleicht für irgendwen interessant? Was mache ich damit? Was mache ich mit meinen weit über 100 Notiz- und Tagebüchern? Mit allem, was ich im Laufe der Jahre, seit ich 15 Jahre alt war, aufgeschrieben habe? Über Liebe und Leben, Verzweiflung, Glück, Lektüren, Filme, Theater, über schier alles. Verbrennen? Einfach liegen lassen? Was machen meine armen Erben damit? Und stört es mich, wenn sie es lesen? Ich weiß es einfach nicht. Ich habe damals vor mehr als 20 Jahren den Haushalt meiner Mutter aufgelöst. Und es hat mich aufgewühlt, ihre traurigen Notizen zu lesen. Es hat mich beschämt, ihre Geheimnisse zu entdecken. Darf man so etwas überhaupt? Das sind Fragen, die ich mir oft stelle. Das Verhältnis zwischen meiner Mutter und mir war nie gut gewesen. Wir hatten kein Vertrauen zueinander, hatten uns gegenseitig zu oft enttäuscht. Ich sah zu, wie sie alt wurde, sehr tapfer, sehr allein und sehr selbstständig. Aber wenn ich sie besuchen fuhr, hatten wir sofort Streit. Simone de Beauvoir beschreibt in ihrem schönsten Buch »Ein sanfter Tod« Ähnliches über das schwierige Verhältnis zwischen ihr und ihrer Mutter. Sie schreibt, »Ein Einvernehmen wäre nach wie vor möglich gewesen, wenn sie mir etwas Vertrauen und Sympathie geschenkt hätte. Heute weiß ich, was sie daran hinderte. Sie hatte zu viele Rachegelüste zu befriedigen, zu viele Wunden zu verbinden, als dass sie sich in jemand anders hätte hineinversetzen können. In ihren Taten opferte sie sich, aber ihre Gefühle trugen sie nicht über sich hinaus.« So ähnlich war das auch bei meiner Mutter und mir. Die Wunden hatte ihr mein Vater geschlagen, dem ich zu ähnlich war, äußerlich und im Wesen. Das konnte sie mir fast bis zuletzt nicht verzeihen. Sie war nur einmal in ihrem Leben verliebt gewesen, ich andauernd. Auch das stand zwischen uns. Aber als es ans Sterben ging, konnten wir uns versöhnen, gerade noch. Und auch das war ungefähr so, wie es die Beauvoir vom Sterben ihrer Mutter beschreibt. Ich war an diese Sterbende gebunden. Während wir im Halbdunkel miteinander sprachen, beschwichtigte ich einen alten Selbstvorwurf. Ich nahm das Zwiegespräch wieder auf, das während meiner Jugend abgebrochen war und das wir aufgrund unserer Gegensätze und unserer Ähnlichkeit nie wieder hatten aufnehmen können. Und die frühere Zärtlichkeit, die ich für immer erloschen geglaubt hatte, erwachte wieder, seit es Mama möglich war, sich in schlichten Worten und Gesten auszudrücken. Ich zitiere die Worte der Beauvoir, weil es mir auch 25 Jahre nach dem Tod meiner Mutter noch schwerfällt, über sie und mich und über ihr Sterben zu schreiben. Dass wir nie gut miteinander auskamen und selbst bei ihrem Tod nur eine mühsame Versöhnung hinkriegten, einfach um Ruhe zu geben nach diesem jahrzehntelangen Kampf, das wird mich immer schmerzen. Und ich werde, wenn ich selbst sterbe, daran denken und froh sein, dass keine Tochter an meinem Bett sitzt, der ich das Herz so vergiftet habe, wie meine Mutter mir das meine. Sie hat mir die Liebe übel genommen, die es in meinem Leben so reich gab. Die Liebe meines Vaters, meiner Ehemänner, meiner sehr frühen Freunde, das begann schon mit 15. Ihr hatte diese eine fatale Liebe das Leben zerstört. Natürlich lagern auch Liebesbriefe auf meinem Speicher in einer schönen Blechkiste, jeweils in kleinen Päckchen, klassisch romantisch mit Bändern zusammengebunden. Ich kann mich nicht davon trennen. Sie waren doch mal so wichtig. Aber sind sie das noch? Für wen? Und was wird aus ihnen, wenn... Und dann der eine Koffer, der gefährliche Koffer, in dem oben ein Zettel liegt, bitte nicht lesen, bitte alles verbrennen. Ja, warum habe ich den immer noch, diesen gefährlichen Koffer? Weil er mir, solange ich lebe, so unendlich viel bedeutet. Ich kann das nicht verbrennen. Aber wenn ich wüsste, dass ich morgen, übermorgen, diesen Sommer sterbe, dann könnte ich es. Wenn ich aber noch 10 Jahre lebe, wie könnte ich denn ohne den gefährlichen Koffer leben, in dem mein größtes Geheimnis, meine größte Liebe, mein größter Kummer lagert? Was für idiotische Themen, was für ein idiotisches Festhalten an längst vergangenen Dingen, Gedanken, Gefühlen, an dem, was unser Leben, mein Leben, groß und schwierig gemacht hat. Vielleicht hat beinahe jeder irgendwo so einen gefährlichen Koffer stehen. Im übertragenen Sinn, einen Kummer, eine Erschütterung, die man mit sich trägt. Etwas, das nie aufgearbeitet wurde. Den Koffer kann man entsorgen. Die Narben bleiben. Dann die Bücher. Tausende von Büchern auf 3 Etagen und der Keller ist auch noch voll. Dabei schenke ich so viele Bücher weg, aber es kommen immer neue. Will die irgendwann irgendwer haben? Wie kann ich meinen Freunden, die das alles erben und die, wie fast alle meine Freunde, seltsamerweise keine Leser und Leserinnen sind, vermitteln, dass Nabokov und Musil nicht in den Papiercontainer dürfen? Walser meinetwegen schon, aber auch da nicht Robert. Ach, so ein schöner Satz von Robert Walser am Ende seines unglücklichen Lebens. Man sieht den Wegen im Abendlicht an, dass sie Heimwege sind. Muss ich hinter meine Bilder Zettel mit Vermerken kleben, welche Bilder wertvoll und welche einfach nur vom Flohmarkt sind? Wird jemand die Schönheit meiner über 100 Jahre alten Gläser begreifen? Oder kommt das alles in die Entrümpelung? Ja, das ist schwer, das treibt mich wirklich um. Andererseits, ich bin dann tot, es kann mir doch egal sein. Es ist mir eben nicht egal. Ich liebe meine Dinge, ich lebe mit ihnen. Es soll ihnen nicht schlecht gehen, nur weil ich sie nicht mehr anschaue und anfasse. Die himmelblaue Zuckerdose aus Blech mit den kleinen Blümchen. Ja, das war der allererste Gegenstand, den ich vor 60 Jahren als Studentin in München auf einem Flohmarkt kaufte. Sie hat mich überall hin begleitet. Das kleine schwarze Töpfchen, in dem mir meine berufstätige Mutter jeden Tag das Essen vorgekocht hat, dass ich das einsame Kind dann mittags warm machte. Ich habe es seit genau 74 Jahren. Meine ganze Studentenzeit hindurch habe ich mir in meinen armseligen Buden, in denen natürlich Kochen verboten war, auf einer heimlichen Kochplatte in diesem Töpfchen Tütensuppen oder Eier gekocht. Wenn ich tot bin, gehören diese beiden zerbeulten Dinge, die Zuckerdose und das schwarze Töpfchen, zu den ersten, die in die Mülltüten wandern werden. Und ich bin so sentimental, dass mich das schmerzt. Ich möchte mich mit dieser Erwähnung bei Ihnen für die treuen Dienste bedanken. Danke, himmelblaue Zuckerdose. Danke, kleines schwarzes Töpfchen. Ich habe, um das abzuschließen, zu einem gründlichen Entrümpeln nicht den Mut, obwohl es angesichts der Menge an Dingen um mich herum wirklich notwendig wäre. Was um Himmels Willen will ich denn noch mit all dem Zeug? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß bloß, dass ich daran hänge. Nur bei Garderobe, da kann ich das. Diese Schränke lichten sich allmählich. Kleider, Schuhe, Handtaschen bedeuten mir über den Tag hinaus nichts. Aber das zerschlissene, weiß-blau karierte Badetuch, in das meine Mutter mich gewickelt hat, als ich ein Baby war. Ich kann es nicht entsorgen. Meine Erben werden denken, was die alles aufbewahrt hat, und sie werden nicht wissen, warum. Die leere, angerostete Blechdose mit den Veilchen auf dem Deckel. Ja, nett, aber kann weg. Ach, das war die letzte Dose mit Veilchenpastillen, die mein Vater so gern aß. Er hatte sie in der Jackentasche, als er mit 61 Jahren tot auf der Straße zusammenbrach. Wie könnte ich je diese Dose wegwerfen? Das müssen andere, das müssen Unwissende tun.
Elke Heidenreich mit der 2. Folge aus ihrem Essayband Altern. Das Buch ist im Verlag Hansa Berlin erschienen, das Hörbuch bei Tacheles. Die heutige Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
um 9 Uhr mit Martin Wilhelmi. Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte Türk hat die jüngsten russischen Raketenangriffe auf ukrainische Orte verurteilt. Dabei sind gestern nach neuesten Angaben aus der Ukraine mindestens 37 Menschen landesweit getötet worden. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Diane Batani.
Bei einem der Angriffe wurde in Kiew die Intensivstation des größten Kinderkrankenhauses des Landes schwer beschädigt, wie Türk bestätigte. Sein Team habe den Ort kurz nach dem Angriff besucht und beobachtet, wie Kinder in ihren Klinikbetten, in Parks und auf Straßen behandelt worden seien, inmitten von Staub, Chaos und Trümmern. Das gesamte Krankenhaus ist demnach jetzt ohne Strom. Beatmungsgeräte seien ausgefallen, ebenso andere dringende Behandlungen. Wer Einfluss hat, muss nach Ansicht von Türk alles tun, damit die Angriffe sofort aufhören. US-Präsident Biden kündigte unterdessen eine Stärkung der ukrainischen Luftwaffe.